Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin da mal authentisch, deinem Frühstück für die Ohren. Und ich schlage vor, lass uns direkt loslegen. Ich bin dein Gastgeber Ulf Zinne und jetzt werden deine Ohren wieder viel Freude haben, denn auch heute gehen wir wieder einem Geheimnis auf den Grund, welches dir dabei hilft, auf Basis und nicht auf Kosten deiner Authentizität noch erfolgreicher zu werden. Und wie immer gilt, auch mein heutiger Gast hat sich mit seiner Authentizität einen mindestens sechsstelligen Jahresumsatz aufgebaut und genau das ist unser Podcast-Versprechen an dich, denn du triffst hier nur auf Menschen, die bewiesen haben, dass authentisch und erfolgreich sein sehr wohl zusammenpasst. Und jetzt legen wir los. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast. Ich bin nochmal authentisch. Ja, und ich sag mal so, ne, gerade wenn sich die Erfolge einstellen, dann wissen wir alle, es darf gerne so weitergehen. Sozusagen heute gerade noch die 10.000 irgendwie gerissen, dürfen gerne morgen 12 werden und im nächsten Jahr dann vielleicht auch gerne gleich die große Null dahinter mit der nächsten Million. So geht es ja zumindest vielen, die sich auch gemeinsam auf den Weg machen, sei es als Unternehmerpaare, als Gespanne in welcher Form auch immer oder eben als Unternehmer-Ehepaare. Aber was eigentlich, wenn sich der Erfolg nicht mehr fortsetzt? Das ist ja in der heutigen Zeit oftmals so. Und die Frage ist, die wir heute diskutieren werden, was machen wir denn da mit den eigenen Erwartungen? Was machen wir mit diesem Gefühl der Bedürftigkeit und des ja Aufeinanderprojizierens und ähnliches? Wie gehen wir mit uns selber um? Und was hat das Ganze vor allen Dingen auch noch mit der Bewegung der Wellen zu tun? Ja, wenn dich das jetzt alles interessiert, dann solltest du genau zuhören, denn ich habe heute den Troubleshooter Deutschlands bei mir. Carsten Banse ist da. Und Carsten, den solltet ihr euch mal sehr genau angucken. Alleine seine Tattoos beeindrucken mich immer. Die erzählen nämlich eine ganz schöne Geschichte und die haben nichts zu tun mit irgendwie Kuschelpuschel auf der Couch, sondern eher mit Rebellentun mit dem Wasser. Und was das alles mit Konflikten zu tun hat und ähnliches, das erklärt er uns jetzt. Schön, dass du da bist. Hallo, lieber Carsten.
Hallo Ulf, danke für die Einladung.
Aber sowas von gerne. Vor allen Dingen, ich weiß, bei dir ist es immer richtig, richtig cool und sehr gehaltvoll. Wir hatten ja schon das Vergnügen, auch im Fernsehen beispielsweise mal miteinander zu sprechen. Und ich bin jedes Mal unfassbar beeindruckt, dass du ja mal genau einer derer nicht bist, die gesagt haben, jupp, ich wusste schon als Zehnjähriger, ich werde Psychologie studieren, dann gehe ich in eine therapeutische Richtung oder ähnliches. Sondern eigentlich hattest du einen ganz anderen Plan. Dann kam das Leben dazwischen. Und dann hast du gesagt, Moment, ich muss über ein Thema anders nachdenken. Erzähl uns erstmal ein bisschen von dieser Substanz, was dich wirklich in dieses Thema Konfliktarbeit auch gebracht hat und warum dir das heute auch wirklich so ein ganz authentisches Anliegen ist, gerade auch Unternehmer-Ehepaaren beispielsweise bei der Klärung von Konflikten zu helfen.
Ja, gerne. Ich mache mal zwei Grundsteine, lieber Ulf. Der erste Grundstein ist tatsächlich, dass ich zwar nicht vom Tellerwäscher zum erfolgreichen Troubleshooter geworden bin, aber vom Krankenpfleger, wie das seinerzeit noch hieß. Da habe ich Konflikte in Mannschaften als Beteiligter, in Teams selber erlebt. Das ist aber eher nur eine Randerscheinung gewesen. Viel interessanter wurde das für mich als trennungsgeschädigter Vater, so nenne ich das mal. Und zu diesem Schaden habe ich selber genug beigetragen, das sei mal gleich gesagt. Das heißt, vor etwa 17 Jahren, da war unser Sohn um die 2 Jahre alt, da kam es zur Trennung. Und ich sag mal so, dann ging die Party los. Als Beteiligter, nicht als cooler Troubleshooter von extern, ja, der so die Dinge da mal klären kann und den Menschen dabei hilft und gar nicht beteiligt ist, sondern ich war mittendrin. Und da kann ich gleich gerne noch was dazu erzählen, was ich über mich lernen durfte und was sicherlich dann für, ob jetzt Mann oder Frau, in einer Unternehmerfamilie, die erfolgreich zusammen durch die Gegend marschieren, interessant sein könnte. Und zu den Wellen kommen wir ja später noch.
Absolut, dann nehme ich gerne die Anschlussfrage auf, die du mir praktisch schon wie den Ball vors Tor gelegt hast. Was hast du denn daraus gelernt? Was waren denn so ein, zwei Erkenntnisse, die dich so geprägt haben, dass du seitdem eben auch diesen Weg des Troubleshooters gehst?
Also die eine Erkenntnis ist, dass es für mich ganz persönlich um eine Sache ging, nämlich um so einen Abschied von einem Ideal. Also was du in der Anmoderation auch schon gesagt hast, ne, das kann jetzt Erfolg sein. In meinem Fall war es damals die kleine, heile Herkunftsfamilie, ja. Das war mir gar nicht so bewusst und da habe ich erstmal alles dafür getan, mehr als mir eigentlich lieb war und über meine Grenzen hinaus, ja, bis es dann eben zur, ich sag mal, Implosion kam. Und weil ich da tatsächlich so gekränkt und verletzt war im Innersten, habe ich mich dann auch nicht ganz charmant verhalten, ja. Also in einem Konflikt, da verlieren wir ja manchmal so ein bisschen die Kontenance. Ich kann das von mir auch behaupten. Und es ging im Kern darum, dass so ein innerstes Ideal, eben das der Herkunftsfamilie, verletzt worden war. Und das habe ich natürlich projiziert. Auf wen? auf die Ex-Partnerin. Mhm. Und dann ging sozusagen, ja, der Krieg, kann man tatsächlich sagen, an mancher Stelle los. Und das andere war eine ganz große innere Verletzlichkeit. Also ich erzähle dir jetzt wirklich ein Geheimnis, wie ich da in einer Mediationssitzung saß und der Mann fragte mich, unser Mediator, das war dann so der Godfather auf Mediation zum Schluss, der fragte, Herr Banse, worum geht's Ihnen eigentlich im Innersten? Mhm. Und Ulf, ich sage dir das, ich habe geweint wie ein Dreijähriger, lange, weil, und das war die gleiche Angst bei der Mutter auch, ich hatte die große Sorge, die große Angst, dass irgendjemand mir meinen Sohn wegnehmen könnte. Nach Hawaii, Neuseeland, entschwindet und er war nie wieder gesehen. Und diese Verletzlichkeit, letzter Satz dazu, die führt bedauerlicherweise eben auch zu einer Extremhärte dann im Umgang mit dem Konfliktpartner. Und das passiert Unternehmer-Ehepaaren ja auch. Du kannst die Kinder einsetzen, du kannst den Erfolg, der jetzt langsam entschwindet oder nicht mehr so läuft, einsetzen. Die verletzten Gefühle sorgen für ganz ungünstige Dynamiken.
Mhm. Naja, oder nicht nur die Kinder, sondern auch die Mitarbeiter und so, was ich nicht da auch schon erlebt habe, ne? Wo dann teilweise gesplittet wird, wo es dann heißt, zu welchem Team bekennst du dich und solche Geschichten.
Ganz genau. Also
da kann ja richtig was passieren. Ich frage mich nur gerade, und das ist natürlich cool, dass ich mal mit dir einfach auch wieder sprechen kann, weil dieses Thema Konflikte begegnet uns ja, ich sage jetzt mal, allen regelmäßig. Und ich habe jetzt mal gerade so zwei große Fragen bei mir im Kopf. Die eine Frage geht, das, was du gerade gesagt hast, du hattest dieses Ideal im Kopf und man fightet ja letztendlich auch dafür. Ich glaube, das kennt jeder. Und was ich mich auch ganz häufig dann auch so bei kleinen Streitigkeiten im Alltag immer frage, ist, warum wird das Gefühl vom anderen nicht gesehen? Oder was macht man womöglich falsch in der Darstellung des eigenen Ideals? Weil ich finde, es ist immer so besonders frustrierend, dass du ja eigentlich aus einer guten Absicht heraus agierst und sich der Konflikt aber dadurch verschärft, dass diese gute Absicht irgendwie gar nicht erkannt wird. Weißt du, was ich meine? Also zumindest vielleicht am Anfang noch, bevor es weitergeht. Das ist mal so der erste Teil der Frage. Kannst du dazu mal was sagen? Kannst du uns da helfen,
einzuordnen? Ja, sicher. Die Absichten sind häufig sehr, sehr gute bei allen Menschen. Die werden natürlich in der Regel nicht mit kommuniziert. Und dann geht es darum, mit welcher Strategie ich das umsetze. Also ich sage immer, die Absicht, schnell Auto zu fahren, die wird erstmal jeder nachvollziehen können, solange du das nicht in der 30er-Zone mit 5 Kindergärten machst. Mhm. Dann wirst du für deine Strategie, das dort zu machen, verurteilt. Zu Recht, finde ich. Und so ist es eben auch in diesen Fällen, wo du sagtest, die Absicht ist eine gute, ne, eine Kernfamilie erhalten, den Erfolg weiter transportieren. Die Absicht ist eine gute, bestimmte Erwartung an den anderen Partner zu haben, weil man möchte ja den Support für den weiteren Erfolg vielleicht haben, ja, den Rücken gestärkt. Und dann fährt man nach Strategien, um das aufrechtzuerhalten, bei allerbester Absicht, die dann aber ungünstig sind. Mhm. Und die Strategie kann halt sein, wenn du mir nicht mehr zur Seite stehst, wie wir es am Anfang versprochen haben, uns gegenseitig, dann ist die Hölle los. Mhm. Und dann ist das die Strategie bei guter Absicht, lass uns doch bitte den Erfolg erhalten. Aber das wird nicht gesagt. Und weil der zweite Teil nicht gesagt wird, dann explodiert es eben manchmal. Mhm. Dann reagiert der andere auch mit einem Angriff und dann nimmt die Sache ihren Lauf.
Mhm. Der zweite Teil ist ja, was dich auch in deiner Arbeit bewegt, jetzt komme ich schon stottern, weil ich das so beeindruckend fand, dass du gesagt hast, ich habe, also sinngemäß hast du gesagt, dass du mit vielen Leuten arbeitest, die sich zum Beispiel auch ganz bewusst gegen eine Paartherapie entscheiden, weil sie aus bestimmten Gründen noch immer da sich gar nicht zugeordnet fühlen, sondern eher wirklich einen Troubleshooter wollen. Mhm. Und ich habe mich jetzt gefragt, liegt das womöglich daran, weil es geht ja nicht darum, eine Paartherapie zu bashen, das ist mit Sicherheit auch eine ganz tolle Maßnahme, aber ich habe mich gefragt, ist es manchmal bei Unternehmern, Ehepaaren oder generell bei sehr erfolgreichen Menschen so, dass das Ego so stark ausgeprägt ist, dass allein das Wort Therapie irgendwie sagt, nein, ich brauche keine Therapie oder so, also ist das einfach nur eine Frage des Wortes oder gibt es tatsächlich inhaltliche Unterschiede, die auch du in deiner Arbeit machst, wo du sagen würdest, das ist eine Grenze zwischen Paartherapie einerseits und eben Troubleshooting für Unternehmer, Ehepaare beispielsweise auf der anderen Seite?
Ja, ich halte beide Formate, sagen wir mal, für ergebnisoffen. Eine Paartherapie würde ich jetzt auch nicht so sehen, dass die das Ziel hat, wieder heile Welt zu erschaffen. Mhm. In der Regel wird aber mit dem Ziel da auch reingegangen. Und wenn ich ein Troubleshooting mache, dann ist das immer ergebnisoffen. Mhm. Das heißt, das Ergebnis kann sein, dass man maximal gut miteinander geklärt auch auseinandergeht. Und das wäre ja in Bezug auf die Mitarbeitenden, die Kinder, die Kunden, die Netzwerkpartner, eine sehr heilsame Geschichte, wenn man sehr, sehr frühzeitig sich da zurückzieht. In beiden Fällen Paartherapie und Troubleshooting geht es in der Regel aber eben um diese verletzten Gefühle, die ich eben von mir selber schon angedeutet habe. Da wirst du auch in einem Troubleshooting nicht drum rumkommen. Und das Ego spielt sicherlich auch eine Rolle.
Also ob du also bereit
ich, ob das mindestens einer der Beteiligten, dass der oder die sagt, ich habe das nicht nötig. Das hängt unter anderem auch mit den Konfliktdynamiken zusammen, weil man sich anfängt zu pathologisieren. Ich würde dann, würden wir beide im Konflikt miteinander stehen, dann schmeiße ich dir an den Kopf, du bist doch bestimmt XYZ und dann setzt eine beliebige Krankheit da ein. Das ist in Konfliktdynamiken, die hoch eskaliert sind, ja, fast schon an der Tagesordnung. Man pathologisiert sich. Und wenn dann sowas wie Therapie aufkäme,
Ja, nicht. Ja, verstehe. Ich weiß, dass du oder dass wir auch in einem anderen Podcast, nämlich in deinem Podcast letztendlich, wo ich ja dein Moderator auch sein durfte, auch sehr intensiv drüber gesprochen habe. Wie heißt der Podcast nochmal für alle Hörer?
Troubleshooting, so geht's.
Troubleshooting, so geht's. Also klarer Hörtipp, weil ich fand das super, super geil, als du damals auch die Archetypen der Konflikte geschildert hast und auch diese Konfliktdynamiken. Also wen das interessiert, auf jeden Fall da noch mit reinhören. Hier in dieser Episode würde ich gerne auf das kommen, was du gerade gesagt hast. Du hast nämlich sehr viel über das Wort verletzte Gefühle gesprochen.
Ja.
Und du sagtest im Vorgespräch, dass du so eine Art Erfolgsformel, wenn man es mal so sagen möchte, nochmal ausgearbeitet hast aus deinen ganzen Erfahrungswerten, die als Fundament gewissermaßen die Auseinandersetzung mit diesen verletzten Gefühlen oder beziehungsweise den inneren Konflikten haben. Ich kann es natürlich lange nicht so schön wiedergeben wie du. Ja. Was hat es damit konkret auf sich? Was ist daran so kraftvoll? Und warum sagst du, das ist eigentlich für mich schon fast eine, oder nicht fast, sondern das ist für mich eine Formel, die tatsächlich dann auch am Ende des Tages zu einer wie auch immer gearteten Lösung führt, aber auf jeden Fall zu einem Erfolg?
Also da geht es jetzt für mich erstmal um die Einzelperson, da komme ich dann gleich auf die Wellen und das Surfen,
ja,
weil ich da selber extrem viel auch nochmal über mich lernen durfte, auch im Zusammenhang mit diesem familiären Konflikt, den ich erfahren durfte. Genau, und die Formel lautet letztlich, also so maximal möglich viele geklärte innere Konflikte bei mir selbst, wenn die geklärt sind, das führt zu mehr Gelassenheit, innerer und Fokus. Also Konflikte, auch innere Konflikte, die fressen so viel Energie, dass du eins mit Sicherheit nicht mehr bist, nicht gelassen und nicht fokussiert. Also geklärte innere Konflikte gleich mehr Gelassenheit und Fokus. Und das ist eine Grundlage, um überhaupt gezielt trainieren zu können, um schneller bessere Ergebnisse erzielen zu können. Und wie gesagt, der Beginn ist bei mir selber, meine inneren Konflikte anzuschauen und durchzuarbeiten. Und jetzt kommt ein Spoiler. Manchmal, wenn ich die für mich geklärt habe, dann gelingt auch ein Troubleshooting oder die Konfliktklärung mit der oder die, der oder dem Ex-Partner, noch Partner, Partnerin viel leichter, weil ich gechillter sein kann. Glücklich.
Ja, also es ist ganz spannend, was du sagst, weil ich finde diese Kette auch gerade ganz spannend. Ne? Also ich, so aus meiner persönlichen Erfahrung heraus kann ich die nochmal so ein bisschen ergänzen, weil ich ja früher auch massive Konflikte auch mit mir selber hatte, alleine ja schon aufgrund des ganzen Thema Outings, was mich ja heutzutage auch im Beruf beschäftigt, also Menschen zu helfen, sich zu outen. Das ist ja nicht immer nur die sexuelle Identität, sondern tatsächlich dieser Teil, der in mir ist, der aus mir heraus möchte und entweder ist von Scham behaftet oder er findet keine Sprache. Aber ich habe eben auch in allen Fällen festgestellt, nehmen wir jetzt mal beispielsweise das reine Unternehmertum, als ich damals gesagt habe, okay, ich lege damit los, dass nachdem dieser Konflikt gelöst wurde und es einfach passiert ist, dass schrittweise immer mehr Gelassenheit, immer mehr Ruhe reingekommen ist. Natürlich viel Aufregung, Nervosität und so weiter, aber freudige Aufregung. Aber vor allen Dingen, wenn ich das jetzt mal fortsetze, vor allen Dingen mehr Selbstvertrauen und am Ende des Tages auch deutlich mehr Ergebnis. Also ich würde so weit gehen aus meiner eigenen Erfahrung aus, dass ich sagen würde, umso mehr du tatsächlich auch bereit bist, also jeder innerlich geklärter Konflikt ist eigentlich ein Asset auf deinem Bankkonto, wo du sagst, der Prozentanteil des Wachstums, darüber können wir uns noch unterhalten, aber auf jeden Fall wird es sich durchsetzen. Ich erlebe das zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du da Erfahrungswerte hast, aber ich erlebe das auch ganz praktisch, zum Beispiel im Vertrieb, wenn Leute einen inneren Konflikt haben, beispielsweise zum Thema Preise, und den geklärt und den klären können, mit deiner Hilfe beispielsweise, dann haben die danach 20, 30, 40% mehr Ergebnis, ohne dass da in irgendeiner Form sich irgendwas an Techniken verändert hat. Und das finde ich immer nochmal unglaublich, zu sagen, das ist nicht so ein bisschen Esopeso, wo wir auf der Couch sitzen und nicht wissen, was wir mit unserer Zeit anfangen sollen, sondern es trägt effektiv ja tatsächlich auch zum Unternehmenswachstum oder womöglich auch zur Unternehmensrettung bei oder aber zumindest zu einem Ergebnis, wo wir uns im Anschluss nicht alles zerhageln, was wir uns jetzt womöglich 10, 20, 30 Jahre aufgebaut haben. Oder wie erlebst du das in der Praxis?
Ja, ganz genau. Also deine Ausführungen, die kann ich nur unterstützen, Ulf. Also, dass beim Pricing oder wie auch immer, wenn das geklärt ist, innerlich, und da muss man an den Techniken fast gar nichts mehr ändern, das stimmt, dann kann die Rakete da fliegen an der Stelle. Und wenn ich meine inneren Konflikte in der Unternehmerpaarbeziehung geklärt habe, ich für mich persönlich, dann findet ein gelassener Umgang statt. Ich kann natürlich klar, also ich bleibe klar, aber viel entspannter in Verhandlungen reingehen, die ja dann nötig sind. Ja, und das kann viel Scherben verhindern und Erfolg steigern.
Was ich ja nochmal, also bevor wir das Thema Surfen, weil das hast du gerade angesprochen, das finde ich eine ganz spannende Korrelation, weil ich glaube, da hat man im Bereich Konflikte noch nie drüber nachgedacht, was Surfen mit Konfliktlösung zu tun hat. Aber davor nochmal, was ich bei der ganzen Sache nicht verstehe, also ich verstehe es wirklich rational nicht, aber klar, Gefühle sind nicht rational, aber klär mich gerne auf und uns alle. Wenn ich jetzt gerade so als Unternehmer-Ehepaar oder als erfolgreiches Geschäftspaar, das muss ja nicht immer ein Unternehmer-Ehepaar sein, aber jetzt habe ich, würde ich mir vorstellen, zum Beispiel, ich habe bei mir in einer der gesellschaftlichen Gesellschafter mit drin. So. Jetzt habe ich im Zweifel jahrelang was aufgebaut mit dem zusammen, wo wir jahrelang teilweise beschissen geschlafen haben, auf Urlaub verzichtet haben, uns miese Gehälter bezahlt haben und so weiter und so weiter. Und jetzt läuft der Laden endlich, jetzt zerfetzen wir uns. Warum zum Geier soll ich denn Interesse daran haben, das in die Tonne zu treten? Also ist es nicht eigentlich Teil einer unternehmerischen Überlebensstrategie, dass man eigentlich sagt, komm, wir müssen diesen Konflikt so schnell wie möglich aus der Welt schaffen, weil ansonsten schießen wir uns ja doppelt und dreifach ins Knie. Also woher kommt diese Motivation, dass der Frust, der Schmerz, der was auch immer im Zweifel so groß ist, dass man sogar bereit ist, das, was man sich jahrelang aufgebaut hat, im Prinzip in die Tonne zu treten? Ich raff das einfach nicht. Woran liegt das?
Naja, also zum einen, wenn der Punkt gekommen ist, wenn man das verpasst hat, frühzeitig seine Konflikte miteinander zu klären, wie du das sagst, dann ist natürlich irgendwann auch mal möglich, dass ein Punkt gekommen ist, wo man dann auseinandergeht, weil sich Dinge geändert haben, Selbstverständnis sich geändert hat, Erfolgsansprüche sich geändert haben, was auch immer. Aber ich denke, ich habe da so einen schönen Satz von Jens Korsen gelernt, der lautet, Schmerz ja sofort.
Ja, absolut, ja. Großartiger Satz
so von ihm, ja. Richtig, genau. Und den kannst du eben auch auf dieses Konfliktgeschehen übertragen, denn das erlebe ich ja Land auf, Land ab und habe ich ja bei mir selber in den früheren Zeiten, von denen ich berichtet habe, auch erlebt. Die Bereitschaft, in den Schmerz zu gucken, es muss jetzt was geklärt werden, dieser kleine Schmerz, dass man den klärt, der wird lange, lange Zeit in Kauf genommen, bis er eben dann viel zu groß geworden ist. Und dann kommt der emotionale Baseballschläger und man zerschlägt tatsächlich alles, möglicherweise, ganz ungünstig.
Extrem ungünstig, ja. Und das erklärt dann ja eben auch, warum dann vielleicht der Verstand an der Stelle irgendwie aussetzt, weil die Gefühle komplett überlagern. Lass an der Stelle vielleicht nochmal so einen Perspektivwechsel wagen. Ich habe mir gerade hier auf meine Notizzettel geschrieben, wir sprechen jetzt ja sozusagen von den Beteiligten, aber das sind ja nicht alle Beteiligten, denn wir haben ja dann zum Beispiel auch Kunden, die das mitbekommen oder Mitarbeiter, die das mitbekommen. Hast du mal irgendwie ein, zwei Tipps für beide Personengruppen, wie man sich am besten verhält, wenn man jetzt entweder mitbekommt, der Dienstleister zerfetzt sich gerade, ich weiß gerade als Kunde gar nicht mehr, wo es gerade lang geht, oder wie ich mich dann eben auch als Mitarbeiter verhalten kann? Ist es ratsam, es anzusprechen? Ist es ratsam, die Füße stillzuhalten? Ist es ratsam, sich einen neuen Job zu suchen? Also was sind bewährte ein, zwei Tipps für jede dieser beiden Personengruppen?
Also wenn ich indirekt Beteiligter bin in einem Konfliktgeschehen, dann würde ich da auf die Courage setzen, dass man das anspricht. Also ja, dazu braucht man natürlich so ein Quäntchen Mut. Aber wenn ich Mitarbeiter, direkter Mitarbeiter, Mitarbeiterin zum Beispiel von einem Unternehmer-Ehepaar bin, die sich im Meetingraum an die sprichwörtliche Gurgel geben, dann darf es erlaubt sein zu sagen, damit geht es mir jetzt wirklich nicht gut. Ja? Oder Richtung Dienstleister, was du gesprochen hast, dass man denen das mitteilt. Wissen Sie, ich habe den Eindruck, bei Ihnen läuft das gerade nicht gut. Erklären Sie das bitte. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis, weil wenn Menschen im Konflikt miteinander verhakt sind, die kriegen das nicht mehr mit, was sie da veranstalten. Und da ist so eine Außenperspektive extrem hilfreich und entlastet auch die Person, die das anspricht.
Ja. Und vielleicht ist es dann auch so, dass der Übergang zu dem ganzen Thema Surfen, ich denke da im Kopf schon drüber nach, weil Surfen hat ja auch was mit Wellen zu tun und so weiter. Vielleicht hat es ja dann auch etwas damit zu tun, dass es zwar mal richtig ordentlich knallt, aber danach vielleicht auch ein bisschen flacher wird. Als These, du surfst seit langer Zeit, du verbindest teilweise in sehr exklusiven Expeditionen diese beiden Themen auch miteinander. Erzähl uns noch so ein bisschen, warum ist das so cool und warum ist das auch ein Beschleuniger für das ganze Thema der Konfliktklärung?
Also Surfen ist ein extremer Katalysator für bestimmte Themen, ja, die ich mit mir selber habe. Und das heißt, der Ozean, der zeigt dir oder die Wellen zeigen dir, wo so der Hammer hängt. Wo du zum Beispiel selber noch in einem überdimensionierten Leistungsanspruch bist, wo du dir keine Ruhe gönnst, wo diese mangelnde Ruhe zu einer, ich sag mal, Verletzlichkeit führt, weswegen du aggressiv im Außen reagierst und so weiter. Und wenn du dann einmal rausgepaddelt bist in unserer Expedition zum Beispiel und stellst fest, oh, ich kann nicht mehr, dann hat das ja Konsequenzen. Die spürst du im unternehmerischen Alltag nicht so direkt. Dann bist du ein bisschen müde oder so. Aber da sitzt du dann draußen auf deinem Board, kannst winken und dann müssen dich die die Guards von einem Strand wieder reinholen. Das ist jetzt der allerschlimmste Fall, aber nur um mal so ein krasses Bild zu nennen, was du für Erfahrungen mit dir selber auf dem Wasser machen kannst, wie du dich immer auf andere beziehst, wie du dich abhängig davon machst, wie surft denn der andere. Ja, und in der Beziehung machen wir uns auch manchmal abhängig vom anderen. Wie verhält sich die Person so, dass ich mich so und so verhalte jetzt? Und da wieder einen inneren Freiheitsgrad herzustellen, ist also maximal geklärte innere Konflikte für sich zu erzielen, ist extrem hilfreich. Und wie du sagst, Konflikt ist ja immer so ein schweres Thema, ne, eigentlich. Aber wie bei den Wellensets kommt ja auch die Phase der Ruhe.
Ja.
Die bauen sich auf, dann kommt die stärkste Welle vom Set, dann flacht das ein bisschen wieder ab, dann wird's ruhig und dann baut sich ein Set wieder auf. Und diese Wellenbewegung finde ich extrem hilfreich für die eigene Auseinandersetzung auch mit dem eigenen unternehmerischen Tun, dass es diese Ruhe auch braucht. Also ich bin kein Freund mittlerweile mehr von den, ja, ich würde das tatsächlich als übertriebene Selbstoptimierungsansätze sehen.
Ja.
Da bin ich kein Freund davon, sondern diese Ruhezeit, wie die Welle das sozusagen vorgibt, die braucht es auch. Genau. Und dieser Fokus auf dich selber und auch dieses Glücksgefühl, wenn du dann quasi diese Welle bewältigst, indem du sie reitest. Und dazu musst du viel trainieren, wie im Konflikt auch, darfst du viel mit dir selber trainieren. Das ist natürlich eine enorme Freude und die stellt sich auch ein, wenn Konflikte geklärt sind. Nicht sofort, aber mit ein bisschen Zeitverzug gehen Horizonte auf. Kann ich auch nur von mir selber sagen. Wenn du wieder Leichtigkeit verspüren kannst, das ist unbezahlbar. Diese Kraft, die das mit sich bringt, die du dann endlich wieder spüren kannst. Ne? Im Konflikt zero.
Ja, ja.
Keine Energie.
Und ich habe mich gerade gefragt, als du das so sagtest, weil ich liebe ja zum Beispiel Fuerteventura, wo ich auch gerne bin, aber nicht nur da. Ich war früher mit meinen Eltern auch sehr viel in Italien und so weiter, auch zusammen mit meinem Bruder und wir haben das geliebt, wir haben das genannt, der freundliche Service. Also wenn dann sozusagen die Welle kam, haben wir so Bodysurfen gemacht, das lieben wir seit frühester Kindheit.
Cool.
Und an die Bilder kamen gerade hoch und da habe ich mir gedacht, bei der Welle, die ja an den Strand läuft, ist es ja so, dass danach die Unterströmung wieder kommt. Das ist ja eigentlich die ganze Zeit ein Kreislauf. Deswegen, auch wenn es ein bisschen jetzt vielleicht Sprachfinesse ist, aber ich habe mich gerade gefragt, geht es denn dann eigentlich darum, die Konflikte wirklich zu klären oder geht es eher darum, die Konfliktklärung als Teil eines ganz normalen, gesunden Alltags im Leben zu implementieren und es genau dadurch gar nicht mehr so als was groß, wahnsinnig Besonderes zu machen, sondern zu sagen, hey, es ist vielleicht etwas, wo du auch am Tag mit der Welle gehst, am Abend wird es ein bisschen ruhiger, ne, dann kannst du nochmal drauf gucken sozusagen, dann die Hawaiianer, weil du das vorhin sagtest, nach Hawaii und Neuseeland, die Hawaiianer haben ja dieses Ho'oponopono, also dieses Vergebungsritual, was ja hier im Westen komplett missinterpretiert interpretiert wird und mit irgendwelchen komischen Ritualen gesehen wird. In Hawaii ist es eigentlich eher so die Grundidee, dass man am Abend sich nochmal in die Augen guckt und sagt, gibt es noch etwas, was jetzt gesagt werden will, damit wir einfach beide gut in den Schlaf finden beispielsweise. Das ist alles, hier wird dann eine Riesenshow draus veranstaltet. Und wir haben das zum Beispiel bei uns privat so vereinbart in der Beziehung. Wir sagen, okay, jeden Abend, es gibt ein paar Minuten, wo wir uns einmal in die Augen gucken und sagen, gibt es noch etwas, weil wir nehmen nichts mit in den Schlaf, was jetzt noch ausgesprochen werden will. Und toi, 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 bisher klappt es gut. Aber zurück zur Frage, würdest du dir das auch wünschen manchmal, auch wenn du so trotz du als der Troubleshooter dann eben auch so gerne benannt wirst, dass man sagt, Leute, 3 Nummern kleiner wäre mir lieber, lasst uns lieber gucken, dass wir die Konfliktklärung in unseren Alltag integrieren, statt da jedes Mal so ein Riesenbohai draus zu machen, oder wie schätzt du das ein?
Also wenn ich mir was aussuchen könnte und auch für die Menschen, dann würde ich gerne früher angerufen werden. Mhm. Ich werde oft angerufen im Zusammenhang mit Konflikten, also wo mir tatsächlich, ich bin ja auch nur ein Mensch, manchmal im dabei sitzen, die Tränen kommen, was die Menschen sich antun. Ja. Es ist der schiere Wahnsinn, was an Konfliktdynamik so eben entstehen kann. Ja gut, und insofern wäre es natürlich schlauer, klüger, günstiger, da früher anzusetzen, genau wie du sagst. Und Vergebung ist natürlich ein Wahnsinns, Werkzeug ist das falsche Wort. Ein Ritual, was du mit dir selber oder mit deinem Partner, Partnerin oder auch mit deinem Kollegen machen kannst, mit dir selber, was eine ganz, ganz große Kraft hat, natürlich. Ne? Das wäre super. Und mir geht es, ich kann es ja immer nur wiederholen, darum, genau darum, was du sagst, dass es nicht so hoch eskaliert. Ich würde auch sagen, unnötig. Mhm. Und das fängt bei jedem Einzelnen an. Und da kann so eine Expedition zum Beispiel eben hilfreich sein. Ich selber habe vielleicht einen Satz dazu in dieser härtesten Phase aus so einer Intuition, aus so einer Vision Quest gemacht. Mhm. 4 Tage und Nächte allein im Wald, wo du nicht mehr vor dir weglaufen kannst und die Sachen mit dir klären darfst, mit dir selber. Darum geht es auch in der Expedition, von der du vorhin sprachst. Ja, und diese Chance, die inneren Konflikte zu klären, so heilsam, da zehre ich heute noch von. Mhm. 17 Jahre her.
17 Jahre her, Donnerschlag. Und wie schön, dass wir uns nach 17 Jahren dann tatsächlich heute auch in diesem Podcast sozusagen treffen durften. Gibt es denn noch irgendwas, so eine ganz wichtige Botschaft, die du von deiner Seite, so einen markanten Satz, den die Hörer auf keinen Fall vergessen sollten, beziehungsweise für den Rest ihres Lebens mit dir verbinden sollten? Weil ansonsten würde ich nämlich versuchen, dieses sehr, sehr coole Gespräch langsam aber sicher hier moderativ zusammenzufassen, wie man so schon
jawohl,
sagt.
Jawohl, jawohl. Also, was ich den Menschen gerne mitgeben möchte, auf der ganz persönlichen Ebene und auch an die Unternehmer-Ehepaare natürlich, ist, kümmere dich um deine eigene Bedürftigkeit, dass die maximal möglich abgelegt wird. Also diese Neediness in der Beziehung oder auch Kunden gegenüber ist, ich sage jetzt mal ein böses Wort, eine Seuche. Mhm. und davon sich zu befreien, um in eine gute Begegnung einsteigen zu können, die natürlich Konflikte beinhaltet, aber die dann nicht mehr so eskalieren müssen, das wäre was. Also kümmere dich um deine inneren Konflikte respektive deine Bedürftigkeit, dass es dir da gut mit dir selber geht, das wäre schon mal ein richtig guter Anfang.
Und ich finde ehrlich gesagt, das war auch ein richtig gutes Ende. Das war praktisch schon eine gesamte Abmoderation. Also raus aus der Neediness, kümmere dich um deine inneren Konflikte. Das ist ein sehr, sehr guter Anfang. Vielen, vielen Dank, lieber Carsten, dass du heute dabei warst, mit unglaublicher Authentizität auch persönliche Einblicke gewährt hast. Und ich glaube ganz ehrlich, es braucht gar keine große Abmoderation. Es braucht einfach nur diese Entscheidung zu sagen, hey, ganz ehrlich, vielleicht tun wir uns das jetzt mal an im positiven Sinne und klären die Konflikte früher, bevor sie sozusagen eskalieren. Und vor allen Dingen, auch wenn wir uns was aufgebaut haben, warum wollen wir das alles kaputt machen? Vielleicht gibt es da auch andere Lösungen und da hilfst du sicherlich dann auch sehr gerne weiter. Ich danke dir sehr. Schaut und hört gerne nächste Woche wieder rein. Alle Kontakte zu Carsten findet ihr in den Shownotes. Lieben Dank fürs Reinhören. Danke an dich nochmal, lieber Carsten. Bis dann. Ciao, ciao.